willkommen in unserem Podcast Irgendwas mit Politik aus der Slup in Dresden. Ich bin Norbert Engemeier.
Und ich bin Erik Hellmann. Dritte Folge heute am 25.10. Norbert, wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht gesehen. Ich war im Urlaub, es war wunderschön. Ich habe einfach nicht auf die politischen Nachrichten geguckt. Aber deswegen sind wir ja heute hier, damit du mir alles erzählen kannst, was ich verpasst habe, oder?
Unbedingt.
Weißt du, was wir heute auf gar keinen Fall besprechen? Sachen, die mit Sicherheit anfangen und mit Paket aufhören. Bist du einverstanden?
Einverstanden.
Okay, dann lass uns einfach anfangen. Was gab's Neues? In unserer allerersten Folge hatten wir ja über die Carola-Brücke unter anderem gesprochen. Ich nehme an, da hat sich etwas getan, weil wir haben ja festgestellt, das wird uns eine Weile begleiten. Wie sieht's aus? Gibt's schon eine neue Brücke?
Nee. Der letzte Stand war ja, dass jetzt ganz viele Brücken geprüft werden und gestern war der erste Teil der Stadtratssitzung und vielen Stadträten fielen Fragen zur Carola-Brücke ein.
Okay, aber wo stehen wir denn jetzt? Ist wenigstens schon der Abriss soweit vorangeschritten? Es gab ja zwischendurch ein kleines Hochwasser auch. Hat das schwerwiegende Auswirkungen gehabt?
Nee, Hochwasser war sozusagen relativ glimpflich. Ich habe in diversen, also es gab eine rege Zuschauerschaft in Social Media, die einfach den Baggern bei Abrissarbeiten zugeguckt haben. Das muss wohl ein Megapublikum gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man über die Augustusbrücke fährt, viele Leute stehen auf der Brücke, machen Fotos immer noch von der kaputten Carola-Brücke.
Ist also ein Highlight.
Ist immer noch ein Highlight.
Ist es das neue Wahrzeichen? Kommen wir vielleicht noch zu. Aber heißt, die Abrissarbeiten laufen, brauchen wahrscheinlich auch noch eine Weile. Weiß man denn jetzt mittlerweile, was eigentlich die Ursache für den...
Nee, weiß man nicht.
Immer noch nicht, Frechheit.
Genau, aber manche im Stadtrat meinen schon zu wissen, worauf das alles hinausläuft, obwohl die Gutachten noch nicht vorliegen.
Wann ist denn mit den Gutachten zu rechnen?
Der Stadtrat hat den Professor Marx, einen ausgewiesenen Brückenexperten, beauftragt, einfach die Ursachenforschung zu machen und auch zu gucken, was schief ging. Und das soll dann am 11.12. vorliegen. So, und dann wissen wir hoffentlich, woran es lag, woran es nicht lag. Ja.
Okay, und wie geht es konkret im Dresdner Stadtrat bei dem Thema weiter? Du hast gesagt, das wird heute auch mit behandelt oder gestern oder wie?
Genau, also gestern gab es in der Fragestunde schon so einen kleinen Schlagabtausch, weil es manchen Fraktionen eben mit der Prüfung zu lange dauert und sie ja jetzt schon sozusagen irgendjemanden als den Schuldigen ausmachen wollen.
Welche Anträge liegen denn konkret im Stadtrat jetzt vor dazu? Kannst du das kurz skizzieren?
Also konkret heute wird der Stadtrat wohl entscheiden, Geld dafür zur Verfügung zu stellen, dass eben die Brücke jetzt abgerissen werden kann, dass die Ursachenforschung auch bezahlt werden kann und so weiter. Da kann die Verwaltung immer sozusagen in Übergangsphasen und in Eilbedürftigkeit sozusagen auch mal einen Auftrag auslösen, aber muss dann halt schnellstmöglich auch den Stadtrat einbinden, weil das weit über der Wertgrenze liegt, die der Oberbürgermeister alleine entscheiden darf.
Und über wie viel Geld reden wir?
Jetzt sind erstmal 5 Millionen, die quasi extra auf den Brücken, normalen Brückenunterhalt obendrauf kommen. Und ja, dafür geht dann halt sozusagen einiges für Abrissarbeiten und auch die überraschend teuren Maßnahmen, die ganze Verkehrssteuerung der Stadt anzupassen an die fehlende Brücke, das kostet einiges Geld.
Okay, und ich habe gehört, es gibt Ambitionen, vielleicht ernst oder nicht ganz ernst gemeinte, die Brücke doch zu erhalten und zu einem Wahrzeichen zu machen.
Ja, dann hast du den Antrag von Max Aschenbach scheinbar mitbekommen. Der hat tatsächlich beantragt, wird wahrscheinlich auch heute, wahrscheinlich noch nicht jetzt, eher am späten Abend behandelt werden, ob wir den eingestürzten Teil der Brücke zwar wegnehmen, aber den Rest zumindest stehen lassen, als eine Art Wahrzeichen Dresdens. Ich habe gehört, dass diverse oder dass ein findiger Händler auch ganz viele Trümmerstückchen mit irgendwelchen Plaketten verkauft hat, um damit Geld zu machen. Ja.
Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht.
Genau. Wobei vielleicht zumindest ein Aspekt des Antrags, er will, wenn möglich, die anderen Züge als Fahrrad- und Fußgängerbrücke erhalten und nur Herr Zastrow darf über die Augustusbrücke.
Das klingt doch nach einem Kompromiss. Wollen wir auch über die Verantwortlichkeit nochmal reden? Du hast gerade gesagt, es gab schon diverse Rücktrittsforderungen, die sehr einig haben, hier irgendwelche Verantwortlichkeiten festzulegen. Wir hatten ja in unserer ersten Folge kommentiert, dass gar nicht so klar ist, also auf den ersten Blick so aussieht, als wäre jetzt hier nicht wirklich etwas falsch gemacht worden, verwaltungsseitig, aber natürlich warten auch wir hier das Gutachten ab, was dann hoffentlich endgültig Klarheit bringen wird. Aber was sind denn jetzt Argumente, die man hier ins Feld führen kann für eine eher positive oder negative Umgang mit den Dresdner Brücken, sage ich.
Also die spannende Frage ist tatsächlich sozusagen, was kommt aus diesem Gutachten raus? Und ich fand sehr bemerkenswert, lese ich mal kurz vor, ein Statement. Und zwar hat der CDU-Bauexperte, weiß nicht, wie viele Anführungszeichen da dran sind, Veit Böhm, von der Verwaltung gefordert, dass das Gutachten sozusagen schnelle Ergebnisse und eine Fehleranalyse bringe. Soweit, so gut. Und jetzt kommt's. Am Ende darf aber in diesem Gutachten nicht stehen, dass die Verwaltung alles richtig gemacht hat und die Brücke trotzdem eingestürzt ist.
Das würde ja direkt bedeuten, dass unvorhersehbare Sachen passieren und dass es nicht perfekte Prüfungen gibt.
Genau. Und jedes Gutachten muss natürlich einen Schuldigen auch produzieren.
Und leider können wir nicht mehr sagen, danke Merkel.
Und wenn wir jetzt natürlich sozusagen über Schuldfragen reden, da reden wir dann eben auch, tatsächlich wird in der Politik viel darüber diskutiert im Moment, wird genug in den Brückenerhalt oder in den Erhalt der Infrastruktur investiert. Und da haben ein paar findige Leute ein paar Zahlen herausgearbeitet und einfach mal geguckt, na, was wurde denn in den letzten 15 Jahren so in Brücken investiert?
Und was kam raus?
Raus kam, dass seit 2011 so knapp 240 Millionen in den Erhalt der Brücken geflossen ist. Und dass es nicht so gut für die CDU aussieht. Weil, wer sich noch dran erinnert, so von 2011 bis 2014, Anfang 2015, war noch ein gewisser Jörn Marx, CDU-Bürgermeister, nicht zu verwechseln mit dem Herrn Marx, der jetzt dieses Gutachten erstellt. Ja, und in den Jahren wurde halt für Brückenerhalt überhaupt nichts ausgegeben, im Groben und Ganzen. Stattdessen wurde kräftig in Brücken gebaut, weil, du kennst es als Politiker, es gibt nichts Schöneres, als rote Bändchen durchzuschneiden.
Kennst du so die eine oder andere Brücke, die da.
Ja, wir machen die Hufeisennase machen wir vielleicht auch das nächste Mal. So, und dann gab es aber sozusagen plötzlich deutlich mehr Geld für den Brückenerhalt, aber halt erst unter dem grünen Baubürgermeister Raul Schmidt-Lamontaigne. Und da hat Stefan Kühn, der ja jetzt sozusagen unser Baubürgermeister ist, auch nicht nachgelassen und sozusagen das weiter sozusagen immer auf dem Niveau gehalten, dass halt zwischen 10 und 20 Millionen jedes Jahr in den Brückenerhalt und die Sanierung fließt. Und zum Vergleich, Herr Marx hat seit 2011 nicht ein Jahr geschafft, wo er mal über die 10 Millionen kam. Im Gegenteil, zum Teil auch nur 5 Millionen in Brückenerhalt floss.
Ja, na, das klingt ja erstmal nach soliden Zahlen. Wir werden das Thema weiter verfolgen, ob es uns gefällt oder nicht.
Genau, und die Übersicht packen wir euch in die Shownotes.
Dann pass auf, habe ich eine Meldung für dich, die mir doch in meinem wohlverdienten Urlaub über die Leber gelaufen ist. Ich habe gelesen, die Headline in einer größeren deutschen Tageszeitung, immer mehr E-Autofahrer wechseln zurück zum Verbrenner. Und da wir das letzte Mal ja verstärkt über das Thema E-Mobilität gesprochen haben, wollte ich es hier einfach nochmal mitbringen, weil das Kuriose war, ich habe diese Headline dann mehrfach gelesen, Tonarten bis hin zu 34% der E-Autofahrer wechseln zurück zum Verbrenner und so weiter und so fort. Also immer ein bisschen abgewandelt, aber diese Botschaft, wow, alle oder großer Teil, ein Drittel in dem Fall der E-Autofahrer will eigentlich wieder endlich den schönen Verbrenner zurück. Und das fand ich ganz spannend, weil das erste, was ich spannend fand, war, dass offensichtlich ganz viel voneinander abgeschrieben wurde, wenn man sich das mal anguckt. Die Artikel beziehen sich tatsächlich aufeinander.
Ja, habe ich auch gesehen. Und hast du denn gesehen, wo diese Nachricht überhaupt herkam und auf welchen Quellen die basiert?
Ja, tatsächlich lässt sich das mit ein bisschen Recherche rausfinden und die Quelle ist überraschenderweise auch recht seriös und jetzt nicht sehr tendenziös. Es handelt sich einfach um eine Erhebung des großen Versicherers Huck Coburg und die machen, wenn man so ein bisschen weiter guckt, auch verschiedene größere Studien und Befragungen zur Mobilität allgemein. Aber in dem Fall war es schlicht eine Auswertung der Versicherungsdaten dieses Versicherers und wir verlinken die euch auch, das ist ganz spannend, nämlich auch wirklich sehr gute Grafiken und erstmal von der Aussagekraft nachvollziehbare Daten drin, nämlich über wie ist eigentlich das Verhalten oder wie die Bewegung von Versicherungsdaten, um es mal so aus. Und da kommt eben raus, dass, und jetzt Achtung, da kommen unsere Drittel ins Spiel, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Automobilversicherung und innerhalb einer Automobilversicherung der Huck ihr Auto abmelden und dann ein neues anmelden, war ein Drittel, die vorher ein E-Auto hatten, hinterher ein Verbrenner. Es ist relativ eine Teilmenge, relativ schwierig nachvollziehbar. Deswegen schaut es euch einfach nochmal an, die Grafik. Aber im Prinzip ist die große Headline, ein Drittel der E-Autofahrer wechselt zum Verbrenner, definitiv sehr verkürzt.
Ja, also ich würde jetzt auch, mein erster Gedanke wäre, wer wechselt am häufigsten zu dem anderen Auto? Das ist so der klassische Jahreswagenbesitzer, kauft sich ein neues Auto, nach einem Jahr kauft er sich halt ein anderes. Da mag sein, dass da vielleicht E-Autos gerade für diese Zielgruppe sind, dass für die Elektroautos tatsächlich gerade nicht so attraktiv sind, weil die im ersten Jahr am Wiederverkaufswert relativ stark sinken. Aber wenn man jetzt sozusagen diese These hört, dass ganz viele zurückwechseln, dann heißt das jetzt, dass der Bestand an E-Autos in Deutschland rapide zurückgeht. Verschwinden sie bald gänzlich von den Straßen? Können wir die Ladesäulen zurückbauen?
Können wir sie endlich zurückbauen? Nein. Da auf diese Frage liefert diese Erhebung tatsächlich auch eine Antwort, nämlich der Bestand der E-Fahrzeuge, wenn man sich das an, also eine Folie oder zwei davor, dann sieht man, der Bestand steigt natürlich relativ linear weiterhin und natürlich sind die Effekte, wir hatten es das letzte Mal diskutiert, auslaufende E-Auto-Prämie etc., alle nicht von der Hand zu weisen und ehrlich gesagt finde ich trotzdem die Zahl, ein Drittel der Leute, die nach einem neuen Auto nach dem E-Auto umschauen, wechselt doch zum Verbrenner, schon erschreckend auf den ersten Blick. Allerdings, wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme, eine Teilmenge einer Teilmenge und von daher schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Mir war es aber wichtig, das nochmal mitzubringen, weil ich finde das ein hervorragendes Beispiel für erstmal erschreckende Headline, erstmal droppen, das klingt nach viel, ist nicht so viel und dieser Effekt, diese schöne Headline schreiben dann alle voneinander ab, das ist erschreckend.
Ja, also wie gesagt, diese Studie, die habe ich auch nicht gesehen, aber ich hatte sozusagen auch so ein paar Headlines gesehen und darunter finden sich dann halt auch all die Facebook-Kommentare, die es schon immer wussten, dass sich das Elektroauto nie durchsetzen wird, ähnlich wie das Internet.
Sehr gut. Okay, Norbert, dann das zum Recap unserer alten Themen. Was gibt's denn Neues? Wie gesagt, ich habe jetzt um die letzten.
Ja, ich war Anfang dieser Woche auf einem Bürgerforum in Weixdorf und hatte da auch die Gelegenheit, mich dort mit einer Schulsozialarbeiterin zu unterhalten. Und in diesem Kontext erfuhr ich, dass gerade viele von den freien Trägern zittern, weil die Stadt hat Briefe verschickt und angekündigt, dass womöglich viele Stellen von SchulsozialarbeiterInnen nicht weiter finanziert werden können. Und ja, die sind jetzt alle erstmal geschockt und verunsichert.
Okay, das klingt ja erstmal erschreckend. Also beschäftigt das den Stadtrat, das Thema?
Ja, das beschäftigt auch den Stadtrat. Gestern hatte insbesondere Katharina Ringler eine ausführliche Frage gestellt, wo sie einfach von der Verwaltung wissen wollte, was ist dran an den Briefen? Wie schlimm ist es wirklich? Wie viel Schulsozialarbeit steckt noch in dem Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters, den wir irgendwann hoffentlich zu Gesicht bekommen? Und was kann man tun?
Okay, und was ist das Ergebnis? Also mir stellt sich jetzt ja schon die Frage, kann jetzt von jetzt auf gleich einfach die Schulsozialarbeit eingestellt werden? Was ist da eigentlich die Grundlage? Und wo stehen wir da jetzt?
Ja, also die Antwort sozusagen, kurz, lange, verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes, ist: Für die Oberschulen sieht es gut aus, denn für die ist im Schulgesetz fest verankert, dass die Schulsozialarbeit haben und das heißt, das bleibt auch und die Stellen sind damit auch sicher und das Land bezahlt auch für die. Und dann gibt es aber für alle anderen Schulen, also die Grundschulen, die berufsbegleitenden Schulen, die Gymnasien, da sieht es anders aus. Im Schulgesetz steht, die müssen angemessen mit Schulsozialarbeit ausgestattet werden und das muss sozusagen letztlich die Kommune ausfüllen. Mit was ist da angemessen? Die Kommune zahlt einen Teil davon, das Land schießt noch etwas zu, aber hat angekündigt, dass sie den Landeszuschuss um eine 500.000 etwa kürzen werden. Und wir wissen alle, wie es in der Stadt im Moment aussieht. Der Herr Obermeister sagt, Taschen leer, wir können nur viel weniger, wenn überhaupt. Ja, und da ist jetzt die Unsicherheit.
Okay, und wie kommt dann diese Angemessenheit zustande? Was macht da die Stadt?
Das war tatsächlich auch ein guter Beschluss, der, ich glaube, vom Jugendhilfeausschuss tatsächlich getroffen wurde. Und zwar hat er sich einfach auf Indikatoren verständigt, woran man halt festmachen will, ob eine Schule jetzt mehr oder weniger Schulsozialarbeit hat. Und da steckt dann halt sowas drin wie viele Vorbereitungsklassen gibt es an der Schule, wie viele Inklusionsfälle gibt es an der Schule, wie viele Fehltage gibt es und wie viele SchülerInnen verlassen die Schule am Ende ohne Schulabschluss und noch so eine allgemeineren Benachteiligung. Und daraus errechnet sich dann letztlich eine Art Punktzahl und damit kann man alle Schulen bewerten und man hat eine Art Reihenfolge. Und dann kann man einfach sagen, solange das Geld reicht, finanziert man eben Schulsozialarbeit. Und aktuell, also jetzt noch in diesem Jahr, wären 86 allgemeinbildende Schulen von den 130 bis 140, die Dresden hat, finanziert. Und jetzt ist halt die Frage, welche davon fallen hinten runter. Fallen raus und sicher sind, wie gesagt, nur die
also
oberen.
Heißt auch hier wieder eine wichtige Aufgabe für den Haushalt, eine wichtige Abwägung, die rein muss, in der Hoffnung, dass da noch was zu retten, theoretisch. Korrigiere mich, aber theoretisch wäre doch der Haushalt, das zu heilen.
Definitiv. Wenn der Stadtrat sagt, ich stelle genug Geld zur Verfügung, dann könnte er sogar aufstocken. Und das ist auch das erklärte Ziel ja letztlich der Schulsozialarbeit, dass eigentlich in Dresden jede Schule eine Stelle haben sollte, die sich letztlich darum kümmert, wenn eine Schülerin Schwierigkeiten hat, wenn ein Schüler Schwierigkeiten hat und die einfach begleitet in der Schule.
Sehr schön, ja. Darüber sollten wir uns vielleicht nochmal separat unterhalten, um einfach nochmal einen besseren Eindruck zu bekommen, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich eine gute Idee.
Gut, nächstes Thema. Das habe ich erst diese Woche gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar schon letzte Woche rauskam, aber ich habe es jetzt die Tage erst wahrgenommen. Ein Artikel in der DNN. Die CDU stellt Dresdens Plan für Energie und Klima in Frage. Dresdens Plan für Energie und ich nehme an, damit ist gemeint, das IEK, integrierte Energie-Klimakonzept. Was ist das denn? Was ist da denn los?
Ja, die CDU besinnt sich neu, will man meinen. Es gab 2020 sogar auf Antrag der CDU, da stand noch drin, dass Klimaschutz höchste Priorität unter den städtischen Aufgaben haben solle. Und da scheint sich die neue Fraktion davon losmachen zu wollen, mit diesem Antrag.
Ich dachte, Beschlusslage ist sogar, das ist ein Bürgerentscheid-Thema, jetzt unbedingt nur das IEK, aber vor allem zur Klimaneutralität in Dresden gäbe, nämlich gestrebt 35, fühlt man sich daran nicht mehr gebunden.
Offensichtlich. Also um es vielleicht in Deutlichkeit zu sagen, es ist vermutlich der Versuch, das komplett zu kippen und ja.
Lass uns mal kurz reinschauen. Da gibt es offensichtlich einen Antrag, korrekt?
Genau.
Was steht denn da drin?
Was im Antrag drinsteht, ist, dass das Energie- und Klimakonzept nicht etwa beschlossen oder dergleichen werden soll, sondern es wird als Potenzialanalyse zur Kenntnis genommen. Und was das bedeutet? Naja, wahrscheinlich bedeutet es einfach, dass die Maßnahmen als unverbindliche Möglichkeiten oder dergleichen begriffen werden sollen. Vermutlich will die CDU einfach kein Geld in die Hand nehmen, um wirklich was für Klimaschutz.
Das klingt so ein bisschen. Und wie begründen die das?
Naja, die Botschaft, die bei der CDU scheinbar nicht angekommen ist, ist, dass das Einzige, was teurer ist, als Klimaschutz zu machen, ist
kein Klimaschutz zu machen.
Ja.
Und vielleicht auch das Verkennen von, wenn man nicht auf saubere und regenerative Lösungen umstellt, dann wird vielleicht durch andere Preissysteme, durch CO2-Bepreisung, es auf an anderer Stelle teurer. Aber gut, da lässt sich über die Hintergründe viel spekulieren. Wir nehmen zur Kenntnis, das ist eine Art Angriff auf das integrierte Energie- und Klimaprogramm. Was ist das denn für eine Art Antrag? Wie geht es denn damit jetzt weiter? Also wir haben ja verschiedene Anträge, die können ja an verschiedener Stelle eingebracht werden. Und soweit ich weiß, wird ein Antrag dann normalerweise irgendwie erstmal in den Ausschüssen beraten. Und wenn er für sich allein steht und dann irgendwann im Stadtrat behandelt. Wie ist es denn in dem Fall? Ist das auch so, oder?
Genau, also das ist jetzt tatsächlich ein Änderungsantrag zu dem integrierten Energie- und Klimakonzept. Das heißt letztlich, das, was die CDU da an schönen Text sich ausgedacht hat mit zur Kenntnisnahme, ersetzt dann sozusagen den eigentlichen Beschlusstext, der halt vorsieht, die Maßnahmen durchzuführen, der sogar verbindliche Zwischenziele festsetzen will und anderes beinhaltet. Und ja, das wird dann erstmal im federführenden Ausschuss mindestens nochmal behandelt und dann am Ende vom Stadtrat entschieden.
Okay, also heißt, man geht jetzt hier in den laufenden Prozess der Behandlung des IEK, der ja eigentlich sogar schon in der letzten Stadtratslegislatur abgeschlossen werden sollte und sich verzögert hat, rein und versucht auf den letzten Metern hier noch eine deutliche Abschwächung irgendwie durchzubringen.
Und das ist noch nicht mal alles.
Was noch?
Naja, die gestern war ja, wir sind ja immer noch sozusagen, der Stadtrat hat sich frisch konstituiert und gestern gab es eigentlich, hätte es eine wichtige Entscheidung gegeben, nämlich um die Besetzung des Klimabeirates der Stadt Dresden.
Kannst du kurz erklären, was der Klimabeirat ist?
Also, man hat den Stadtrat, der hat seine Ausschüsse, die mit den Stadträten besetzt. Er hat aber auch einige Beiräte, wo nicht nur Stadträte drin sitzen, sondern Experten von Vereinen, von Verbänden, aus der Stadtgesellschaft, die einfach sozusagen mit ihrer Expertise letztlich Empfehlungen an den Stadtrat geben, an Konzepten arbeiten und dergleichen.
Mhm.
Und in der Hauptsatzung verankert mit Stimmen der CDU ein Klimabeirat, der gerade in diesen Aufgaben eben auch beratend tätig sein.
Den gibt es also noch nicht. Der hätte jetzt besetzt werden sollen.
Genau. Der hätte jetzt besetzt werden sollen, was die Stadträte in dem Klimabeirat angeht. Das können die Fraktionen sozusagen bestimmen. Und alle anderen aus der Stadtgesellschaft und aus den Verbänden konnten sich bewerben. Konnten einfach sagen, hier, wir würden gern Person X und Person Y vorschlagen. Und der Stadtrat konnte unter denen wählen. Oder sagen wir eher, da hätte es gestern die Wahl gegeben. Danach wäre der Klimabeirat arbeitsfähig gewesen. Aber stattdessen hat Herr Zastrow beantragt, die Wahl zu vertagen. Und dem hat eine Mehrheit des Stadtrates, nämlich die rechte Hälfte des Stadtrates, zugestimmt. Und damit ist jetzt auf absehbare Zeit, mindestens bis zur nächsten Stadtratssitzung, erstmal keine Besetzung und kein Arbeitsbeginn für den Klimabeirat absehbar.
Okay, und auch hier wieder die Frage, wie begründet, warum wollte der Herr Zastrow das nicht? Findet er einfach doof, wollte einfach bremsen.
Also, wer weiß, was Herrn Zastrow so reitet, aber genannt hat er, dass ihm irgendwas an der Hauptsatzung unklar wäre. Die ist aber in der Frage relativ klar,
okay,
was die Besetzung angeht, was die Zuständigkeiten angeht.
Das heißt also, wir haben jetzt weiterhin keinen Beirat an der Stelle. Was hat das denn für Auswirkungen auf den klimapolitischen Betrieb?
Ja, das könnte ich beantworten, aber hören wir doch einfach kurz die zuständige Bürgermeisterin dazu.
Der Klimabeirat, der dem Geschäftsbereich des OB zugeordnet ist, ist uns wichtig, um uns mit Ihnen und uns als Verwaltung zu beraten. Wir haben noch das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept im Geschäftsgang. Dort wollen wir Rücksprachen treffen. Und wir wollen Ihnen, ja, Sie hatten es 18 in Auftrag gegeben, ein Klimaanpassungskonzept zu Beginn des neuen Jahres vorlegen. Und das wollen wir auch beraten, auch in seiner Umsetzung, in seinen Folgen. Wir brauchen diesen Beirat und nicht umsonst ist er ja in der Hauptsatzung enthalten.
Okay, heißt also, die eigentlich sinnvolle Rückkopplung mit einem ExpertInnen-Gremium, das ja auch tatsächlich trotzdem den Stadtrat jetzt nicht ausschließt, wird jetzt einfach nicht stattfinden.
Oder zumindest deutlich verzögert, denn solange man nicht weiß, warum Herr Zastrow verzögert hat, also will er vielleicht die Hauptsatzung ändern, um den Klimabeirat ganz abzuschaffen, will er seine Besetzung ändern, ist im Moment alles offen.
So. Also schwierige Zeiten für den Klimaschutz in Dresden, fassen wir mal zusammen.
Mhm. Bevor wir zum nächsten kommen, jetzt habe ich eine wichtige Frage an. Wann hast du das letzte Mal ein Stück von Wagner gehört?
Jeden Morgen auf dem Fahrrad den Walkürenritt, ganz klar.
Ja, hast du das mitbekommen, die Richard-Wagner-Akademie in Dresden geplant ist?
Das habe ich tatsächlich auch aus den Augenwinkeln mitbekommen, aber ich habe gar keine Ahnung, was da los ist. Was das soll, frage ich mich. Was ist das überhaupt? Fangen wir mal damit an. Was ist eine, also was für eine Akademie? Wer soll da ausgebildet werden? Klingt doch nach Ausbildung, oder?
Also der Plan, der stammt wohl hauptsächlich von Jan Vogler, dem Intendanten der Musikfestspiele der Dresdner, und wurde dann von OB Hilbert forciert und vorangetrieben, sieht vor, am Königsufer eine Richard-Wagner-Akademie zu bauen, mit einem Konzertsaal, so wie ihn sich Richard Wagner vorgestellt hat, in dem Musiker, die so ausgebildet sind wie zu Richard Wagners Zeiten, und Orchester, die auf Instrumenten spielen, wie sie zu Richard Wagners Zeiten benutzt wurden.
Spielen dann das ganze Richard Wagner.
Richard Wagner spielen.
Endlich.
Ja, also so eine Art Geschichtsprojekt.
Das klingt doch erstmal nett, oder? Also wenn man das für einen schmalen Taler bekommt,
ja,
kann man das
also,
ja machen.
Nichts einzuwenden gegen ehrenamtliche Geschichtsprojekte, nur so richtig ehrenamtlich ist es eben nicht. Stattdessen ist es scheinbar Chefsache, weil der liebe Herr Oberbürgermeister hat einen Antrag an den Bundeshaushaltsausschuss gestellt und der hat 15 Millionen Euro locker gemacht, wenn die Stadt ebenso viel locker macht.
Ich wollte gerade sagen, 15 Millionen Euro Zuschuss heißt, es kostet noch eine Ecke mehr.
Das Land muss übrigens auch 15 Millionen dann noch zuschießen, also so Drittelregelung ist.
Regelung heißt, wir sind bei 45 Millionen Euro, sag mal doch einfach 50, Inflation und so.
Ja, und dann haben wir so eine schöne Hülle hingestellt.
Eine wunderschöne
Akademie. Genau, dann haben wir so eine wunderschöne Akademie, wie Wagner sie immer wollte. Nur wir haben immer noch kein Ensemble, das darin spielt. Wir haben noch keinen Musiker bezahlt. Und naja, so ein Ensemblebetrieb, 2 Millionen im Jahr, bist du da locker dabei, wenn nicht mehr. Also vor allem mit den Ambitionen der völligen Originaltreue. Oder
und wie war das eigentlich mit dem Haushalt, sagt?
Ja, wir haben so viele Überschüsse, dass wir offenbar sogar über so einen Plan noch länger reden.
Spannend. Na gut, also auch das wird uns vermutlich begleiten, ob wir wollen oder nicht. Aber ich glaube, ich kann jeden verstehen, der sagt, was da denn los?
Ja, aber da habe ich tatsächlich noch einen, was da denn los? Und der wird vielleicht uns und vielleicht auch euch Hörerinnen da draußen besser gefallen. Und zwar eine Entscheidung des Landgerichts Erfurt. Ich weiß, du liest die auch alle.
Na klar, im Urlaub.
Genau. Und das Landgericht Erfurt hat nämlich Rechte der Natur anerkannt.
Okay, was heißt das? In welchem Fall?
Also, der Fall ist tatsächlich recht unspektakulär. Da geht es um diese Abschaltvorrichtungen in Autos und wie viel Schadenersatz da jetzt jemand verdient. Aber in der Begründung, warum die Schadenshöhe jetzt so und so ausfällt, hat dieses Landgericht eben gesagt, naja, da ist halt nicht nur irgendwie derjenige, der das Auto gekauft hat, irgendwie geschädigt, sondern da ist eben auch die Natur geschädigt worden. Und die als Rechtssubjekt hat jetzt sozusagen Einfluss auf diese Klage und bewirkt, dass eben...
dass der Schaden höher ausfällt.
Und das ist jetzt insofern eine Neuigkeit, dass es das im deutschen Rechtssystem gar nicht so gab. Das Landgericht bezieht sich da tatsächlich auch auf Rechtsetzung. Und international gibt es da aber schon erste Länder, die da deutlich weiter sind. Genau, also in Spanien und in Frankreich und aber auch sozusagen in Südamerika gibt es einige Länder, die bestimmten Arealen oder bestimmten Naturräumen sozusagen Rechte eingeräumt haben und gesagt haben, ja, wer gegen die verstößt, wer die schädigt, da haben die selbst einklagbare Rechte inne und können gegen die Umweltzerstörer vorgehen.
Und dann braucht es eine natürliche Person, also dann braucht es im Prinzip noch eine Person, ob natürlich oder juristisch, die vor Gericht, aber dann können diese Rechte, also ganz wichtig im Rechtsstaat überhaupt, das Recht zu besitzen, vor Gericht zu ziehen, abstrakt gesprochen. Und deswegen glaube ich, das ist ja, also ist tatsächlich eine Good News. Mal schauen, ob das auch in höheren eventuell, falls standhält, ob das richtungsweisend wird.
Richtig. Zwar heißt das nicht, dass die Natur dann in jedem Falle sozusagen alle anderen Güter überwiegt, aber sie kann zumindest erstmal vor Gericht auch wirklich zum Gegenstand der Verhandlung.
Gut, ich glaube, damit haben wir für heute wunderschön mit einer guten Nachricht geendet. Genügend suboptimale Nachrichten drin gehabt, genügend offene Baustellen und freuen uns alle gemeinsam auf die nächste Folge, die dann in den kommenden Wochen ansteht.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt den Abonnieren-Button, empfehlt uns weiter und
hinterlasst einen netten Kommentar, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.